Ihr hört Comic Review mit einem Interview mit dem Koloristen Dennis Lehmann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal wieder etwas Besonderes, sagen wir mal so. Ein wenig ein Spartenthema vielleicht, obwohl es eigentlich kein Spartenthema ist, weil viel prominenter geht es gar nicht. Es geht um die Farbe im Comic oder generell um Kolorierung. Und ich habe mir einen Koloristen, der in Deutschland dem ein oder anderen vielleicht nicht unter seinem richtigen Namen Dennis Lehmann bekannt sein sollte, sondern eher unter Bouncy, obwohl da Bouncy D, glaube ich, meistens dasteht, der für das ein oder andere Heft von Plamplam Production die Farben beigesteuert hat und auch international mittlerweile doch auf einigen Bühnen mittlerweile mitspielt. Also in diesem Sinne, hallo Dennis.
Moin Moin, grüß dich Daniel.
Ja, du bist, wir haben ganz kurz im Vorfeld darüber kurz gesprochen, eigentlich, wenn wir es mal professionell angehen, tagsüber bist du quasi der Bruce Wayne und abend bist du quasi der Batman. Und das heißt also, du bist gar nicht so in der, ich sag es mal, ohne das despektierlich zu meinen, in der kreativen Branche tätig, sondern für dich ist das quasi das Hobby, was mittlerweile aber einen sehr professionellen Umfang angenommen hat, sodass man davon eigentlich gar nicht mehr als Hobby oder als Sparte reden kann, sondern du hast quasi dein Leben zweigeteilt in die Tag- und Nachtschicht und kolorierst fleißig für eine nicht unbeachtliche Anzahl von Heften. Mal kolorierst du halt.
Genau, also tagsüber schnöder Einkäufer im Krankenhaus und sofern sich dann die Sonne verabschiedet und der Mond darstellt, schwinge ich den digitalen Stift, um Comics einzufärben. Ganz genau, so sieht's aus.
Jetzt die Frage, wie bist du überhaupt dazu gekommen zu kolorieren?
Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe, seitdem ich denken kann, schon immer gemalt und gezeichnet. Und das hat mir dann auch wirklich immer viel Spaß gemacht. Und irgendwann gab es dann so um 2004 rum, gab es einen kleinen Umschwung. Ich habe meine Heimatstadt verlassen. Wegen meiner damaligen Freundin bin ich nach Hamburg gezogen und habe dann das Comic-Thema, sei es Zeichnen wie auch das Sammeln und Lesen tatsächlich, eigentlich komplett abgestoßen. Also es hat zu dem Zeitpunkt nicht in mein Leben mehr reingepasst. Das hat sich dann irgendwann wieder geändert und das muss um 2007 rum gewesen sein. Da habe ich den Christopher Kläuber kennengelernt, den Plamplam Productions Chef. Und das war im Panini-Forum, dem Verlagsforum. Und dort gab es dann auch eine sehr große, muss man schon fast sagen, ein relativ fester Kern, bestimmt zwischen 10 und 15 Hobbyzeichner, die einfach viel Spaß daran gehabt haben, Fanarts zu zeichnen der Marvel- und DC-Figuren. Und in diese Dynamik bin ich dann irgendwie auch reingerutscht tatsächlich. Und dann war das natürlich so eine Zeit, wo man auch gedacht hat, jetzt zeichnest du schon was, dann muss das ja irgendwie auch halbwegs professionell aussehen, wobei professionell tatsächlich in ganz großen Anführungszeichen gesetzt werden muss. Und so habe ich dann damals mich schon mal probiert, auch an einer Digitalkoloration, wirklich sehr, sehr stümperhaft tatsächlich damals noch mit MS Paint, also hier nichts mit Photoshop oder wie es dann später bei mir war mit GIMP, sondern wirklich noch ganz rudimentär. Und so hat dann irgendwie so dieser Spaß am Einfärben hat angefangen. Also auch schon als reiner Leser haben mich damals die Comics mit einer aufwendigeren Koloration, sei es jetzt eine Handkoloration aus den 80ern oder vielleicht sogar noch 70ern, gab es teilweise auch sehr schön aufwendige Sachen, fasziniert. Oder auch halt dann die Computerkoloration in den 90ern. Und so kam dann halt das Grundinteresse war schon da. Und durch Chris ist dann tatsächlich so ein bisschen mehr daraus geworden. Und im Endeffekt, ich glaube, die erste tatsächlich veröffentlichte, kolorierte Geschichte von mir war tatsächlich das beliebte Smoke-Fiction-Variant-Cover von War Comics 1. Das habe ich gezeichnet und damals tatsächlich auch, wie gesagt, mit Paint tatsächlich noch auch koloriert. Und so hat es angefangen. Lustigerweise war es sogar so, dass das zweite Variant-Cover, was ich für War Comics gezeichnet habe, das hat der Chris koloriert. Weil ich wirklich an einem Punkt war und gedacht habe, nee, also irgendwie mit diesem Paint und das ist mir alles nichts und das sieht nicht so toll aus, wie es sein könnte. Und ich war da eher so ein bisschen frustriert. Habe Chris dann so einen sogenannten Color Guide zukommen lassen. Das heißt, meine Zeichnung eingefärbt mit Paint und gesagt, die Bettdecke soll rot, der Hintergrund soll orange, also halt ihm dargestellt, wie es sein sollte. Er hat es damals dann in Photoshop koloriert. Ja, und dann habe ich auf sein Andenken mir dann mal so ein Grafiktablet, so ein Wacom-Tablet besorgt. Nun konnte man aber mit dem Tablet und MS Paint nicht viel anfangen, also habe ich mich mit GIMP auseinandergesetzt. GIMP ist so ein Freeware Photoshop. Und ja, da muss ich jetzt sagen, da habe ich dann tatsächlich die nächsten Jahre Gas gegeben. Also von 2008 bis 2013, 14 habe ich tatsächlich mit meinem alten Wacom-Tablet und mit dem mit GIMP die meisten der von mir kolorierten Plemplem-Sachen erstellt. Das war als Changer 1 habe ich damals auf diesem Wege erstellt. Mr. Kill, die Grau-Kolo damals, Variant-Cover zum Teenage Super Freaks 1. Ja, so kam das. Und dann jetzt seit etwas über 2 Jahren bin ich dann nochmal umgeswitcht auf Photoshop konkret, habe mir andere Grafik-Tablets gekauft und also die Cintiq-Tablets, das heißt nicht, wo man quasi auf dem Tablet zeichnet oder auf den Bildschirm gucken muss, sondern welche, die halt selber ein Bildschirm sind, wo man direkt drauf zeichnet. Ja, so ist das ganz grob und schnell abgerissen, war das der Werdegang, wie ich denn zum Kolorieren gekommen bin.
Aber das ist natürlich auch eine relativ hohe Investition. Insofern kann man eigentlich da auch nicht mehr von wirklich, wie du mal sagst, so professionellen Anführungszeichen sprechen, sondern das ist dann schon ein Know-how oder eine Technik, wo die Profis auch mitarbeiten, oder?
Ja, also mittlerweile, ohne jetzt irgendwie großspurig zu wirken, arbeite ich schon auf einem professionellen Level.
Ja, ja, das hatte ich auch gar nicht anders gesehen.
Das ist halt einfach so, sonst gäbe es auch nicht den Zuspruch, muss man jetzt einfach mal so sagen. Es ist ja schön, dass man über jetzt fast 10 Jahre natürlich auch gewisse Fortschritte gemacht hat. Und dass das wirklich professionelle Arbeiten hat damals halt mit dem Anschaffen des Tablets angefangen. Weil das ist halt nochmal ein ganz anderes Feeling, als wenn du mit einer Maus arbeiten musst. Weil wenn du wirklich diesen Stift in der Hand hast und ja, Investitionen, das gehört dazu. Also es gibt sicherlich auch Profis, die mit einem deutlich älteren Tablet viel, viel, viel geilere Sachen da hinkriegen, als ich es wahrscheinlich jemals könnte. Aber es hilft natürlich schon. Ich sag mal, ein Rennen gewinnst du eher mit einem Porsche als mit einem alten Fiat.
Also, je nachdem, wie er getuned ist, aber hast du schon recht. Wie kam es eigentlich dazu, dass du von Hause aus gesagt hast, ich möchte das gerne digital machen und nicht, sagen wir mal, mit Farben ganz klassischer Art und Weise?
Das hat einfach mit dem Workflow auch zu tun. Wenn du es jetzt digital machst, musst du es nach dem Bearbeiten, musst du es eh einscannen und du musst es eh auch nochmal digital bearbeiten. Weil du wirst heutzutage keinen Comic finden, der von Hand koloriert ist, einfach nur gescannt wurde und dann weiterverarbeitet wird. Dann kannst du, also ich persönlich möchte auch auf den Luxus des Undo nicht mehr verzichten. Das heißt, wenn dann mal irgendwas nicht so geworden ist, wie man sich das vorgestellt hat, dann ist es nur ein paar Klicks entfernt und man kann es wieder rückgängig machen. Das ist beim analogen Zeichnen natürlich ganz anders. Also ich zeichne auch analog. Sei es jetzt, wenn mal eine Commission verlangt wird, ein Blank-Cover, was weiß ich, von Marvel oder DC, wo einer sagt, hier mal mir mal ein Motiv drauf und ich möchte es auch gerne bunt haben, dann mache ich das auch mit Markern. Das macht auch Spaß, aber ich sage mal, das digitale Arbeiten und die Möglichkeiten des digitalen Arbeitens haben sich doch in den Vordergrund gestellt. Also ich möchte es nicht mehr missen,
definitiv. Und du hast wahrscheinlich auch mehr Möglichkeiten auszuprobieren, zu sagen, passt jetzt der Farbton, muss er heller, dunkler, blasser, irgendwie ganz anders invertiert. Das bleibt halt bei dem analogen Zeichen.
Gerade wenn es darum geht, einen kompletten Comic zu kolorieren. Schön ist es natürlich, wenn man vom Autoren oder vom Zeichner, vom anderen Kreativteam, sage ich jetzt mal, noch ein Skript dazu bekommt, dass man schon mal Sachen auschecken kann, wie ist es jetzt Tag, ist es jetzt Nacht. Aber so Kleinigkeiten wie, was weiß ich, eine T-Shirt-Farbe oder einen Hintergrund oder ähnliches, es kommt nicht selten vor, dass ich eine an sich fertige Seite vorzeige, zum Absegnen quasi, und dann heißt es, ja, also der sollte aber eigentlich ein rotes T-Shirt haben. Es ist digital, ist es kein Problem. Das ist 2 Klicks entfernt, dann kann man die Farben anpassen. Wenn man es jetzt einmal niedergepinselt hat, sei es mit Acrylfarbe oder irgendwas, ist es schon immer ein bisschen schwieriger, solche Sachen wieder umzuändern.
Aber ist das wirklich so, dass dann der Autor quasi im Nachhinein, ohne dass es im Skript stand, gesagt hat, naja, ich habe mir da eigentlich ein rotes T-Shirt vorgestellt, weil ich gehe mal davon aus, dass wenn ich als, ich sage mal, ich als Kolorist, der kein Kolorist bin, eine Seite koloriere, dann mache ich mir natürlich auch so ein Farbschema, mache ich mir eine Idee, wie soll es aussehen, wie soll es wirken, warum hat er jetzt wegen mir ein rotes, grünes oder ein blaues T-Shirt, weil es halt auch zum den restlichen Farben gut passt. Und dann kommt jemand, ich sage mal, der nicht koloriert und sagt, hier, ich möchte trotzdem gerne rot haben. Also das kommt wirklich vor?
Das kommt vor. Das kommt absolut vor. Da, es kommt auch vor, dass, dass tatsächlich gesagt wird, die Hautfarbe, das ist ein ganz normaler Mitteleuropäer, aber ich möchte, dass es drei Nuancen dunkler ist. Der ist mir zu hell. Hm. Das kommt alles vor. Und wie gesagt, und gerade auch dieses, ich möchte jetzt gerne, dass das T-Shirt rot ist. Ja, aber wie du es gerade sehr schön angesprochen hast, genau, ich habe meine Seite und ich lege mir selber ein Konzept zusammen. Wie kriege ich es hin, dass die Figuren schön rauspoppen, dass eine Figur, die im Vordergrund ist, die Hauptfigur, dass der Fokus auf die gelegt ist und eben nicht auf die Figuren im Hintergrund. Und klar legt man so die Seite auch an. Und wenn dann natürlich sowas kommt wie, der hat aber eigentlich einen roten Pulli an und ich habe aber jetzt schon einen roten und einen orangenen und einen lilanen Hintergrund angelegt, sodass das alles verschwimmen würde. Ja, entweder muss man es komplett umwerfen, man geht in die Diskussion und erklärt sich selbst, oder man geht irgendwann den Weg des geringsten Widerstandes, was Gott sei Dank noch nicht vorgekommen ist, und macht es einfach und sagt, hier, okay, komm, wenn du es haben willst, dann kriegst du es so. Wäre der letzte Punkt, was ich machen würde, weil im Endeffekt muss es der Auftraggeber absegnen, und wenn er es so haben möchte, dann ist es so. Aber bisher, wie gesagt, habe ich eigentlich immer Glück gehabt, mit sehr coolen Leuten zusammenzuarbeiten, die da dementsprechend auf meine Erfahrung, auf mein Wort hören. Oder man findet halt einen Kompromiss oder. Also ist bisher immer alles recht gut gegangen, muss ich sagen.
Ich hatte jetzt vor kurzem, beziehungsweise das ist das Gemeine, es kommt erst raus. Ich weiß nicht, kennst du die auf YouTube diesen Kanal Strip Panel Naked von Hassan Ottoman Elu, verzeiht mir den Namen, den halt nicht ganz funktioniert, der quasi Comics so in 5 bis 10 Minuten halt so auseinandernimmt und beschreibt, warum bestimmte Sachen funktionieren. Erste Frage, kennst du den zufällig?
Nee, gar nicht.
Sehr empfohlen. Guck dir es mal an, wenn du die Zeit findest. Kann man auch vielleicht nebenbei machen, obwohl das sollte man nicht nebenbei machen. Und der hat jedenfalls jetzt ganz privat oder so ein Magazin rausgebracht. Das heißt Panel by Panel, also Panel x Panel auf Englisch. Mhm. Sind, ich sag mal, 70 Seiten, $2, also wirklich minimal. Der hat mir freundlicherweise auch eine Vorabversion gegeben. Ich habe es aber, als es rauskam, sofort gekauft, weil das ist so ein No-Brainer, der macht das so gut. Und so Literatur gibt es halt doch relativ wenig. Und da ist zum Beispiel auch vom Koloristen, die haben Beautiful Canvas. Das kommt jetzt am Ende des Monats, glaube ich, raus. Das ist das Comic-Heft bei Black Mask, glaube ich. Und da ist die Koloristin, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wie die gute Dame, das war eine Dame, hat auch erklärt ihren Arbeitsprozess. Und da sagt sie, sie hat so eine Eröffnungsseite gehabt und da sitzt sie, die Hauptfigur, da. Und hat da jemand umgebracht und ganz, ganz viel Blut. Und dann meinte sie so, sie mag die rote Farbe Blut an sich überhaupt nicht. Und deswegen hat sie halt ganz andere Farbtöne gewählt, um das darzustellen und sowas. Und einfach beschrieben, warum sie jetzt ein bestimmtes Farbspektrum für diese Seite genommen hat. Und im Kontrast dann, wenn sie woanders ist, wieder ein ganz anderes. Und das fand ich so faszinierend, dass, also wie viel Gehirnschmalz in Anführungszeichen bei der Kolorierung einer Seite reingeht, dass es eben nicht wie früher bei uns, ich nehme jetzt mich als Beispiel, so ein Malbuch, weißt du, ein Baum ist ein Braun, nimmst du halt Buntstift Braun und die Blätter sind grün, nimmst du ein Grün, ne? Da geht's halt auch irgendwie so ein Gefühl. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir eigentlich, die Herangehensweise? Du bekommst so ein Skript. Also du hast das Skript, du hast das geinkte Layout. Und wie ist dein Schaffensprozess dann? Was machst du dir für Gedanken, in welchem Farbspektrum du nachher bestimmte Sachen kolorieren willst?
Also zum einen würde ich jetzt mal fast behaupten, dass jeder Kolorist so ein gewisses Lieblingsfarbspektrum hat, in dem er sich am wohlsten fühlt. Bei mir geht es sehr gerne dann in lila-Orangetöne. Das ist so ein persönliches Ästhetikempfinden, was ich finde, funktioniert immer ganz gut. Also das bringe ich immer ganz gerne rein. Ja, und dann geht es halt, wie gesagt, los. Was du gerade beschrieben hast, ist eins der schwierigsten Dinge, die ich, oder wo ich auch wirklich immer noch dran knabbere, ist dieses, der Baum ist grün und der Stamm ist braun und der Himmel ist blau, dass man davon einfach weggeht. Ganz bewusst die Entscheidung trifft, nee, eben mal andere Farben wählen. Das ist super schwierig, meiner Meinung nach. Also für mich persönlich auf jeden Fall. Aber wenn man sich da mal überwindet und tatsächlich dann etwas mutiger da mal rangeht, dann ist das Ergebnis meistens sehr, sehr cool und wird auch sehr gut angenommen. Wobei gut angenommen auch immer relativ ist. Also sagt dann keiner, oh, das war jetzt aber eine super geile Idee, dass du jetzt einen roten Himmel gemacht hast. Aber so das, es kommen solche Sachen wie, oh, das ist eine coole Stimmung und ah, perfekt eingefangen und ah, so habe ich mir das gewünscht. Weil es ist halt oftmals so, dass der Betrachter gar nicht so ja, ausmachen kann, woran liegt das denn jetzt, dass diese bestimmte Stimmung jetzt eingefangen wurde, sondern na, man blickt halt drauf und hat dann so ein Empfinden. Und ja, wie gesagt, aber das ist eine Sache, die mir wirklich auch noch schwerfällt und aber auf jeden Fall ja, erstrebenswert ist, dass man sich damit mehr auseinandersetzt. Mhm. Ja, und ansonsten, ja, man muss halt immer schauen, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie will man den Fokus legen? Dinge, die jetzt im Hintergrund sind, die lässt man oftmals ein bisschen verblassen, ein bisschen blau mit reinmischen, dass halt diese Tiefenwirkung stattfindet. Wenn etwas im Vordergrund ist, aber eher unwichtig ist, dann benutze ich da sehr gerne lila oder ein dunkelblau für monochrom. Das heißt, auch wenn jetzt verschiedene Personen im Vordergrund wären, würde ich die jetzt nicht komplett auskolorieren. Jeder mit einer Hautfarbe, jeder mit einer Haarfarbe, jeder mit einem verschiedenen Pulli. Sondern schauen, dass man das vielleicht so ein bisschen monochrom hat, dass man sie zwar wahrnimmt, aber dass man auf den Fokus, der vielleicht sich in der Mittelebene abspielt, dort halt eher das Augenmerk drauflegt.
Als du angefangen hast zu arbeiten, weil du sagtest, als diese digitale Kolorierungswelle ja, auch bei, sag mal, Marvel, DC, bei den ganz Großen angekommen ist, das hat man ja am Anfang recht deutlich gemerkt, dass es eben dieser Bruch von, sagen wir mal, herkömmlichen, analogen Kolorieren plötzlich so, auch so überall so Farbverläufe, alles scheint so ein wenig, alles ist irgendwie so glossy. Hast du für dich eigentlich Vorbilder, an denen du dich orientiert, oder ist dieser Stil, dieses Empfinden, was, sagen wir mal so, farblich für dich funktioniert, eher so eine Frage, ich sage jetzt mal, bester Vergleich, also alte Meister. Du hast bestimmte Bilder, die einfach in so einem bestimmten Farbspektrum sind, die du dann zur Hand nimmst. Hast du dann meistens irgendeine Referenz an Bildern, wo du sagst, oder ist das wirklich für dich ganz allein ausgedacht?
Jein. Also ich benutze viel zu wenig Referenzen, viel zu wenig. Denn würde ich noch mehr tatsächlich mir jetzt beim Kolorierungsprozess nochmal andere Comics anschauen, wird es deutlich besser aussehen. Das ärgert mich teilweise, aber man muss halt auch sagen, wenn du jetzt so ein 24-Seiten-Heft fertig machen musst, dann hast du auch nicht so oft Zeit, noch so viel dir noch nebenbei anzuschauen. Und der Thorsten Bendrix, unser Editor von PlanPlan, hat es mal ganz nett gesagt, und not every panel is a winner oder not every page is a winner. Das heißt, dann muss auch mal teilweise es ein bisschen schneller gehen. Aber ja, ich habe Vorbilder, ich habe Koloristen, die mich so weit unterbewusst geprägt haben, dass ich mich an deren Arbeit teilweise orientiere, ohne dass ich mir jetzt jedes Mal speziell dann die Comics aus dem Regal nehme und sage, ah, okay, so hat er das gemacht. Das wären ich glaube, Patrick Linsner heißt er, Patrick Linsner vom Liquid Studio. Das sind die Mitte der 90er super viele Marvel-Cover koloriert haben. Das war zu der Zeit, als diese digitale Koloration wirklich noch sehr aufwendig war, sodass sie teilweise die Cover von diesem Team Liquid haben kolorieren lassen und die Interiors waren von auch guten, aber anderen und nicht ganz so aufwendigen Koloristen gestaltet. Was haben sie denn noch gemacht, was sehr bekannt ist? Battle Chasers von Joe Mad haben sie damals auch koloriert. Und ja, das ist halt, wie du es auch so schön gesagt hast, so dieses mit den Highlights und schön poppig. Und das ist so die Richtung, die ich sehr gerne mag. Aktuell gibt es auch sehr viele Koloristen, die ich feiere. Dean White ist so ein Kolorist. Der hat sehr viel mit John Romita Jr. An Amazing Spider-Man zum Beispiel koloriert. Edgar Delgado finde ich ganz großartig, ist bekannt halt auch durch Amazing Spider-Man mit der Arbeit an oder mit Umberto Ramos zum Beispiel. Marte Gracia, ganz, ganz groß, bekannt. X-Men hat er koloriert, wen hat er denn? Den Stuart Immonen hat er zum Beispiel koloriert. Oder auch an Amazing Spider-Man, an diesem Worldwide, was jetzt noch nicht so lange her ist, dieser Neustart da quasi. Da hat er auch die Die Zeichnungen von Giuseppe Camuncioli, weil ich jetzt nicht, wie man den Kollegen konkret ausspricht, koloriert. Also es gibt da schon sehr, sehr viele Koloristen, wo ich auch immer sehr dankbar bin, wenn ich dann mal bei Facebook durch mein Feed scrolle und dann gibt es dann mal wieder neue Work-in-Progress-Bilder oder vielleicht sogar mal ein Video, wie die da was so ein Panel kolorieren oder so. Das sauge ich dann also tatsächlich auch wie ein Schwamm auf. Und doch, also es gibt eine große Bandbreite an Koloristen, die mich da doch geprägt haben, auf jeden Fall.
Wie ist das dann eigentlich für dich? Kannst du das wirklich dann, sagen wir mal, desektieren, also analysieren, zu sagen, okay, die haben das so und so gemacht? Oder ist das dann eher so, man guckt sich bestimmte an und Sachen an und sagt, okay, da sind die Highlights so gesetzt, da sind die Schatten so gesetzt, das gibt dem Ganzen Tiefe? Oder wie bewertest du oder wie liest du das oder wie guckst du dir so einen Comic überhaupt an dann im Hinblick auf die Kolorierung?
Also zum einen, im ersten Step probiere ich einfach, das als Ganzes zu konsumieren natürlich. Und dann fängt es aber wirklich an, wenn ich an einem Panel oder an einer Splashpage oder an einer normalen Seite hängen bleibe und wirklich dann begeistert bin, frage, oh, wie haben sie das gemacht? Ah, okay, jetzt hat er hier, da genau hat er Highlights gesetzt, hier hat er dann, okay, hat er sogar die wichtige Figur, was weiß ich, mal blasser gemacht und den Umfeld hat er dann mehr hervorgehoben, weil das dann in den Panel-Flow reingepasst hat. Und dadurch, dass man, sage ich mal, jetzt so eine gewisse Erfahrung halt auch schon gesammelt hat, beziehungsweise habe ich mir, als ich dann mich auf Photoshop konzentriert habe, habe ich mir dann eine Sekundärliteratur zugelegt von Brian Miller. Brian Miller ist der Chef der HiFi Studios. Die kolorieren wirklich einen ganzen Arsch voll Sachen für DC, ganz, ganz viel. Also hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, aber so gefühlt jedes dritte Heft, da haben die ihren Farbtopf mit im Spiel. Auf jeden Fall hat Brian Miller zusammen mit seiner Frau schon vor etlichen Jahren ein Trainingsbuch quasi auf den Markt gebracht. HiFi Colors for Comics heißt das. Und vor etwas über 2 Jahren gab es dann so eine Kickstarter-Kampagne, wo sie so eine neue Version veröffentlichen wollten. Und die habe ich dann damals auch gebackt, weil an das alte Buch ist man auch selbst über den Sekundärmarkt, Amazon etc. nur sehr, sehr schwerlich drangekommen. Und wenn, dann halt wirklich zu extrem hohen Preisen.
Ich gucke gerade so 160 Euro. Ne?
Was sagst du?
Ich habe es gerade gesehen. Ich gucke gerade so nebenbei, also so, okay. 30 ja, bis 160 genau. Euro, je nachdem, welche Ausgabe man haben will. Nicht ganz ohne.
Also ich habe es dann damals tatsächlich doch noch relativ günstig, ich glaube für 30 Euro oder so habe ich es dann nochmal bekommen, gebraucht, in einem okayen Zustand, aber es hat mir damals halt gereicht erstmal. Gut, dann kam halt diese neue Version auf den Markt und da habe ich dann tatsächlich angefangen, auch wirklich produktiv zu arbeiten. Das heißt, vorher habe ich koloriert, das heißt zum Beispiel den kompletten ersten Changer, da habe ich pro Seite vom Flatten bis zu den finalen Farben, die aus heutiger Sicht okay sind, aber auch nicht mehr, habe ich teilweise über 10 Stunden pro Seite gebraucht. Und das ist eine Ineffizienz vor dem Herrn. Durch Photoshop, durch Lehrbuch tatsächlich, hat sich das deutlich gestrafft und ich hatte auch so die Möglichkeit quasi, noch analytischer an andere Arbeiten anderer Koloristen heranzugehen, dass ich gesagt habe, okay, das sieht so und so aus, das hat er bestimmt so und so gemacht, also könnte ich es auch mal probieren und kriege das auch in einem ähnlichen Rahmen hin, also Das ist wichtig. Also meiner Meinung nach ist halt diese Mischung auch essentiell, dass man zum einen wirklich auch mal Tutorials mitmacht, sich bei YouTube anschaut oder was weiß ich, eventuell sogar im besten Fall so eine Sekundärliteratur hat, wo alles wirklich mal gut erklärt wird, aber im dritten Step auch trotzdem weiterhin Comics oder im besten Fall auch tatsächlich mal so richtige Kunst, in Anführungszeichen, konsumiert. Denn auch dort lernt man über Farblehre etc. eine ganze Menge. Also es ist auch sehr wichtig, ja. Jetzt bin ich ein bisschen ins Schwafeln geraten.
Nein, ist alles gut. Ich habe dich ja auch zum ersten Mal so richtig in Erscheinung genommen, hat es ja schon gesagt, bei The Changer und da ist mir halt auch aufgefallen, dass, glaube ich, zwischen dem ersten und dem zweiten Heft quasi auch so ein Quantensprung ist gleich übertrieben, ja, aber man merkt schon ein deutliches Niveau, also Zuwachs an Niveau im Prinzip zum zweiten Teil und ich denke mal beim dritten Teil, den hatte ich glaube ich noch nicht in der Hand, aber ist da auch nochmal ein Sprung da gewesen.
Also der erste Teil war ja eine super spannende Geschichte, dass Chris dann wirklich auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hier, Bouncy, pass auf, ich habe ja den Tommy Wagner an Land gezogen, das ist ein Rohdiamant, der Typ, der brennt, wir wollen ja jetzt was machen. Ich sagte, das ist doch cool. Hier, ja, wir haben da so ein Pin-Up. Könntest du das mal kolorieren? Ja, klar, kann ich machen. Oh, sieht cool aus. Wir wollen ein ganzes Heft machen. Mhm. Und wer soll es kolorieren? Ja, wir haben gedacht, du könntest das vielleicht machen. Das war, wie gesagt, so eine Zeit, wo ich an so einer Seite 10 Stunden gesessen habe. Und Changer 1 hat, schlag mich tot, 36 Seiten, glaube ich. Und das war tatsächlich das erste komplette Heft, was ich koloriert habe. Und das, also zum einen merkt man natürlich schon im Laufe des Heftes, also im Laufe dieser knapp 40 Stunden, die man daran gesessen hat, dass da natürlich schon eine gewisse Entwicklung stattfindet. Und dann, wie du gerade auch gesagt hast, klar, zum zweiten Heft hat definitiv nochmal einen Quantensprung stattgefunden, wobei ich mich da quasi auch noch so ein bisschen bremsen musste. Das heißt, ich war tendenziell sogar nochmal 2, 3 Schritte weiter, wollte oder konnte oder wie auch immer, weil so eine gewisse Konsens ja auch weiterhin gegeben sein sollte, nicht Vollgas geben, sondern habe noch mich ein bisschen zurückgehalten. Nichtsdestotrotz sieht es halt tatsächlich wirklich besser aus. Die 3 war dann tatsächlich auch der Sprung von GIMP, von dieser Freeware auf Photoshop. Also nochmal einen Qualitätssprung und vor allem habe ich da auch gefühlt so ein bisschen mehr so meinen eigenen Stil auch gefunden. Und die 4 jetzt beispielsweise, die jetzt bald, oder die jetzt, ich warte jetzt eigentlich nur noch auf die Inks der letzten Seiten und dann geht das dann da auch steil und da wird dann ist der Abschlussband und da wird nochmal richtig Gas gegeben. Also da freue ich mich auch schon drauf. Also, einige verrückte Sachen, wo ich jetzt schon so ein bisschen ins Grübeln gerate, wie ich das farblich umsetzen soll, aber es wird eine coole Herausforderung, aber ich denke mal, das wird ein würdiger Abschluss der Serie auf jeden Fall.
Einige Sachen, was meinst du? Also im Skript steht schon etwas, wo du dir sagst, also jetzt schon überlegst?
Nee, ich hab die Pencils schon gesehen. Ach so, okay. Also die Pencils, ich habe schon die ersten Inks auch gesehen. Und dementsprechend kann ich ja schon so ein bisschen vorplanen. Also bei Changer habe ich zu 95% komplett freies freie Laufbahn, sage ich mal. Da kann ich walten, wie ich möchte. Also na gut, wenn natürlich jetzt im Skript steht, dass es gerade nachts ist, sollte ich jetzt nicht strahlenden Sonnenschein draus machen. Aber tendenziell gibt es da von Chris oder auch Thorsten Seite, der auch als Editor da fungiert, gibt es da eigentlich selten was, wo sie sagen, das müssen wir aber irgendwie anders machen. Also da bin ich doch sehr im Flow drin und weiß schon, wie die Seiten dann dargestellt werden sollen am Ende.
Mal in wenigen Worten, weil ich habe auch noch ein paar Freunde, die sind noch so Linux-Verfechter ohne Ende, deswegen stehen die total auf GIMP und alles, was drumherum ist, ist halt Blödsinn. Aber was macht für dich zum Beispiel, weil GIMP ist ja schon relativ umfangreich, auch in seiner Palette, ist so ein, ich sag mal, Pendant zu Photoshop in gewisser Weise schon. Aber was würdest du als Künstler sagen, warum lohnt sich der Umstieg von GIMP auf Photoshop? Das ist jetzt sehr speziell, aber trotzdem interessant vielleicht.
Also Photoshop hat einfach für mich den Vorteil, dass ich da beispielsweise durch dieses HiFi Colors, der hat natürlich die Sachen, wie man sie erreicht, mit Photoshop erklärt und nicht mit GIMP. Das war schon mal also der eine Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich bräuchte jetzt Photoshop, weil ich möchte es, dass es so aussieht. Und damit es so aussieht, muss ich die und die Schritte befolgen und die gehen nur mit Photoshop. Dann ist einfach die Bandbreite meiner Meinung nach an Funktionen dann doch nochmal so ein bisschen größer. Also dann läuft es flüssiger. Also GIMP ist mir tatsächlich damals alle Nase lang abgeschmiert, was natürlich auch daran liegen könnte, dass ich damals mit einem uralten Windows-Rechner gearbeitet habe. Aber nichtsdestotrotz, wenn man da mal so im Flow war und koloriert hat und richtig Gas gegeben hat und 2,5 Stunden lang und dann hat man auch vergessen zu speichern und dann ist immer die Kiste abgeschmiert und dann waren da mal 2,5 Stunden für die Katz gewesen. Passiert mir so zum Beispiel bei Photoshop auch nicht. Jetzt muss man aber sagen, ich habe auch jetzt wirklich einige Zeit lang nicht mehr mit GIMP gearbeitet. Ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Die haben sicherlich auch nochmal aufgeholt. Es hat mir vom Prinzip her natürlich, habe ich mir mit GIMP meine Sporen verdient, habe da meine ersten Erfahrungen mit gesammelt. Aber jetzt, Photoshop ist einfach vom Farbspektrum her habe ich das Gefühl, dass ich da bessere Ergebnisse erzielt habe, dass die Farben im Endeffekt, das ist also kaum noch eine Diskrepanz bestand zwischen dem, was ich jetzt tatsächlich am Rechner sehe oder wie ich es mir geplant habe und wie am Ende die Sachen gedruckt aussehen. Das ist natürlich ganz wichtig. Denn wenn eine Seite oder ein Pin-Up oder wie auch immer digital klasse aussieht und dann druckst du das und auf einmal hast du dann irgendwie so ein Farbmatsch, dann ist natürlich auch keinem mitgeholfen. Und da habe ich das Gefühl, dass das doch bei Photoshop deutlich mehr dem entspricht, wie meine Vision aussieht und dann wie dann da tatsächlich auch das gedruckte Endresultat ausschaut.
Dann noch eine zweite Frage. Du hast gesagt, du hast mittlerweile, ja, soweit man, also ist ja nie ein Stillstand, bei Kreativen sowieso nicht, aber du hast gesagt, du hast mittlerweile einen eigenen Stil für dich entdeckt, was man, bei mir geht es zumindest so, wenn ich jetzt Bücher sehe, die von Jordi Belair zum Beispiel koloriert sind, die erkennt man schon, weil sie halt eine bestimmte Farbpalette nehmen, weil sie halt eine bestimmte Art und Weise hat, Farbe zu benutzen einfach. Wie würdest du deinen Stil beschreiben? Also woran, ich kenne jetzt, wie gesagt, die deutschen Publikationen, wir kommen gleich nochmal zu den internationalen Sachen, also The Changer kenne ich, Mr. Kill und was war noch deutsch von dir? Weiß ich jetzt nicht. Aber so die kenne ich halt.
Changer, Kill, ja, das sind so die Standardsachen, da halt auch mehrere Ausgaben. Ne? Das
genau. Und ja, wie würdest du deinen Stil beschreiben?
Mein Stil, also eher in Richtung des US-Mainstreams. Das heißt, ich mag halt dann schön poppige Farben. Es kann natürlich dann auch mal ein bisschen düsterer sein. Ist ganz klar, wenn ich jetzt ein Zombie-Bild habe oder eine Zombie-Serie, dann muss das natürlich auch ein bisschen düsterer sein. Aber ja, wie soll man es sagen? Es ist natürlich audiovisuell schwer zu erklären. Du wirst doch sicherlich an diesen Artikel des Podcasts auch ein paar Bilder anhängen können. Ich denke mal, da kann dann wahrscheinlich der geneigte Zuhörer sich dann ein direktes Bild von machen auch. Ja, aber ich bin halt eher so knalliger, poppiger, weniger jetzt so ein Dean White beispielsweise hat ja einen sehr düsteren, roughen Stil. Was er noch mit reinbringt, sind viele weiße Schraffuren zum Beispiel, die vielleicht so bei einem Line Art gar nicht gegeben sind, er die aber mit reinbringt, so als eigenen Stil. Also so ein Dean White beispielsweise erkenne ich auch sofort, wenn da was von ihm online aufpoppt oder ich ein Buch in der Hand habe.
Weil er eben nochmal diese weißen Highlights draufsetzt.
Ja, und wie gesagt, es ist schwierig, so den eigenen Stil zu beschreiben, aber ich würde sagen, US-Comic Mainstream trifft es, glaube ich, ganz gut.
Variierst du eigentlich auch? Also sagst du, also andersrum, hast du für dich jetzt einen Stil gefunden, der, ich sag mal, in deiner Komfortzone liegt, wo du sagst, damit fühlst du dich wohl, oder probierst du auch mal bei anderen Publikationen aus, mal ganz aus diesem auszuscheren und mal irgendwas was ganz anderes zu machen?
Mache ich gerne, habe ich leider viel zu wenig Zeit für. Denn was wirklich ja ganz wichtig ist, also bei einem Pin-Up zum Beispiel, wenn jemand mir einen Pin-Up schickt oder einen Cover oder irgendwas, da kann man eventuell sogar noch mal ein bisschen mehr probieren. Aber wenn du einen 20 bis 30 Seiten Heft hast, dann ist das Schwierigste am Kolorieren eigentlich, dass das ganze Heft homogen aussieht. Dass also klar von Ortswechseln und Stimmungswechseln abgesehen, dass aber von der Qualität, vom Stil her, sofern es nicht explizit gewünscht ist, dass es anders ist, dass die erste Seite homogen zum Mittelteil, homogen zum Ende passt.
Quasi so eine Handschrift.
Und da hast du dann nicht so den Raum, groß dich auszuprobieren. Noch spannender wird es dann tatsächlich, wenn es halt nicht nur darum geht, ein Heft komplett in einem Stil und durchgängig gleich bleiben zu kolorieren, sondern wenn dann beispielsweise noch Heft 2, 3, 4 und 5 dazukommen. Wo ich tatsächlich etwas geändert habe, den Stil, ist bei Vessels. Vessels ist ein Kickstarter-Projekt gewesen, geschrieben von Dave Cook, der mittlerweile ein sehr guter Freund geworden ist, gezeichnet von Raphael, ja, das ist ein schwieriger Name.
Esquitato, ne?
Sag ich euch aber gleich. Desquitato Junior ist ein US-Zeichner. Dort habe ich den Kolorierungsstil tatsächlich ein bisschen angepasst. Das heißt, so die Farbpalette habe ich gleich behalten, aber die Kolorierung ist dort jetzt bei der zweiten Ausgabe tatsächlich ein bisschen geradliniger. Die war bei der ersten Ausgabe, habe ich doch dort zum Beispiel mit groberen Pinselstrichen gearbeitet, sodass ich so ein bisschen so einen analogen Look reingebracht habe. Hat auch sehr gut zur Stimmung des Heftes gepasst, aber die Stimmung der zweiten Ausgabe geht halt dahin, dass man sagen kann, es kann dann doch so ein bisschen geradliniger werden, ein bisschen weichere Übergänge in der Kolorierung und Ja, aber im Zweifelsfall würde ich mich viel, viel lieber ein bisschen mehr noch ausprobieren können. Aber wie gesagt, mir fehlt es dann wirklich einfach an der Zeit und an den Möglichkeiten. Aber sofern ich dann mal einen Pin-Up-Auftrag oder ähnliches habe und ich da freie Bahn habe und nicht ein bestimmter Stil gewünscht ist, probiere ich da auch gerne mal andere Sachen aus.
Ich war überrascht, du hast mir ja dein Portfolio geschickt, also für diesen Podcast. Ich werde dann auch sicherlich noch ein paar Bilder nochmal verlinken, einfach um zu sehen, quasi wie vom Line-Artwork zur fertigen Seite das nachher aussieht. Aber wie kommt man andersrum? Ich war halt überrascht, dass dann doch so viele internationale Sachen dabei waren. Three Swords, Upstairs, Wrestle hast du gerade genannt, dann Stealth and Timber und irgendwas, was jetzt erst demnächst rauskommt oder 2017 rauskommt, dieses Savages, The Deliverance. Wie kommst du dann an solche Aufträge, sowas zu kolorieren? Also wie kommt man da als Deutscher dazu?
Facebook.
Also da sagt dann jemand hier, ich möchte gern jemanden haben, der mir was koloriert und du sagst, ja, ich habe gerade zufällig Zeit.
Nee, die Leute schreiben einen tatsächlich selber
an
und sagen, hier, pass auf, ich habe deinen Kram gesehen. Nein, um es mal ein bisschen auszuholen. Also Facebook ist wirklich ein ganz, ganz großer Motor dafür. Wichtig ist aber natürlich die Selbstdarstellung. Das heißt, ich habe da so eine Künstlerseite mir auch zurechtgebastelt und teile dann auch die auf meiner Künstlerseite geposteten Sachen immer fleißig auf meinem privaten Profil. Und dann ist das Zauberwort tatsächlich Networking. Das heißt, Leute kennenlernen, mit Leuten für Leute was machen, mit Leuten was machen, mit Leuten in Kontakt treten. Und dann geht das nämlich los. Wo es tatsächlich fast mit angefangen hat, war Bob Saley, der Autor und Initiator der Salvagers-Reihe. Deutsche Version ja auch bei PlanPlan Productions erhältlich. Und der hat damals irgendwann mit Chris Kontakt gehabt. Und da ging es halt darum, dass Chris gerne die Salvagers-Sachen auf Deutsch bringen würde. Und ja, das war alles kein Problem. Und hat man sich halt ausgetauscht. Und irgendwann ist er halt auf Sachen von Changer 2 gestoßen, also der Bob. Und hat gesagt, hier, der Lehmann, der muss mal was für mich machen. Und das war aber, ja, habe ich doch jetzt noch nicht so ernst genommen, weil ich bin doch hier der kleine deutsche Kolorist, der hier mal so ein bisschen Sachen bunt macht und soll ich denn da international groß machen? Ja, aber dann habe ich halt den Bob kennengelernt und habe ich ein bisschen was für ihn mal gemacht und der hat die Sachen natürlich auch gepostet und das haben dann Leute gesehen, die fanden das cool, die haben mich dann als Freund geaddet und dann haben die auch mal wieder was geteilt oder was kommentiert und so Networking halt. So hat sich dann irgendwann so ein Netz aufgebaut. Es gibt, also die US-Indie-Szene ist natürlich gigantisch groß. Aber es gibt so eine gewisse Sparte an Leuten, wo ich dann mittlerweile auch recht gut verankert bin. Und ja, der eine kennt den, der andere kennt den. Und es kommen halt wirklich oft Anfragen, hier, ich bin ein Bekannter von, was weiß ich, Bob Saley, der hat mir gesagt, hier, du kannst das ganz gut, wie sieht's aus? Rates hin und her und Verfügbarkeit etc. Es ist wirklich mittlerweile so, das ist auch echt ganz cool, dass ich tatsächlich nicht irgendwo Klinken putzen muss oder anfragen muss, sondern dass Leute halt wirklich auf mich auch zukommen und sich halt sowas entwickelt. Ist ganz, ganz klar, ich habe auch schon Tryouts gemacht, wo es dann am Ende nicht gepasst hat. Mhm. So ist es halt. Also jetzt, ich glaube, grob geschätzt, 3, 4 sind mir auf jeden Fall noch in Erinnerung geblieben, wo man halt irgendwie mal eine Probeseite oder 2 Probeseiten gemacht hat und dann ist halt am Ende hat es dann jemand anders gemacht, weil dann doch irgendwie dann besser zum Konzept gepasst hat oder so. Aber das ist ja auch kein Problem. Also es ist ja nichts, wo man jetzt dann am Ende die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, oh Gott, die wollten meinen Kram nicht, jetzt bricht für mich eine Welt zusammen oder so. Da muss man einfach drüberstehen, weitermachen und am Ball bleiben. Und ja, so ist das halt. Also wie gesagt, Facebook ist ganz groß. DeviantArt ist mittlerweile, logge ich mich kaum noch ein. Also es gibt, glaube ich, viele Leute, die echt auch ordentlich Aufträge über die Seite noch generieren. Aber das ist für mich eigentlich komplett uninteressant. Twitter scheint auch für manche Leute zu funktionieren. Bei mir macht es ehrlich gesagt nicht so richtig Klick. Also auch privat bin ich jetzt kein großer Twitter-Freund. Instagram ist ganz gut fürs Ego. Das hagelt dort immer einige Herzchen, wenn man dort wieder was hochlädt, aber wirklich zum richtigen Networking war das bisher auch noch nicht so interessant. Also wirklich Facebook ist da die Nummer 1, muss man tatsächlich sagen. Facebook, Seite aufbauen, arbeiten, das heißt wirklich kolorieren, zeichnen, was man auch immer machen möchte, inken. Und hochladen, 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 hochladen. Irgendwann werden die Leute schon darauf aufmerksam und dann geht es halt darum, einfach Kontakte zu knüpfen. Und so ist es halt gekommen. Also wie gesagt, der Dave Cook, der Der Wessels macht, der ist ein Schotte, dann Bob Saley ist ein Amerikaner, dann habe ich aber auch schon was für einen Australier, für jemanden aus Costa Rica damals, damit hat es fast noch angefangen, der ist Internationale. Da habe ich so meine ersten Seiten auch für so eine Mini-Comics quasi koloriert. Also wirklich komplett international. Und ja, sofern man halt des Englischen mächtig ist, so halbwegs, klappt das eigentlich auch.
Wie ist das eigentlich dann? Sind das dann Aufträge, die du auch vergütet bekommst? Oder ist das alles so Fan, also weil du es gerne machst?
Nein, da kommt natürlich schon ein bisschen was bei rum.
Also wir müssen jetzt keine Zahlen nennen, das interessiert einen bloß mal. Also das ist schon, also die kommen schon an und sagen, pass auf, wir würden gerne, dass du es machst oder mach mir so ein Tryout und das ist unsere Vorstellung und dann sagst du, ja, nein, passt
genau,
schon.
Genau, richtig. Also okay. Man wird sich dann schon einig. Gibt auch Sachen, da wird man sich nicht einig, ist natürlich auch ganz klar. Aber tendenziell ist das schon okay.
Okay. Das ist ja mal die Frage. Ich meine, ich kenne halt viele Künstler auch, die, wo es dann immer so geht, ja, ich habe eine tolle Geschichte, ich brauche noch jemanden, der das koloriert, wir machen das einfach mal zusammen, aber da wird nie was Finanzielle gesprochen und irgendwann gibt es dann diese Kickstarter-Kampagne, alle haben quasi viel, viel Zeit investiert und dann läuft es mit der Kickstarter-Kampagne. Nicht jede funktioniert halt, logischerweise, und dann fällt man so hin runter und hat halt einen Haufen Zeit investiert. Gab es Projekte bei dir, die so hin runtergefallen sind?
Finanziell ist immer so ein Knackpunkt. Also zum einen muss man tatsächlich sagen, in Deutschland sind wir nicht so weit, dass Leute, Indie-Leute, wie auch immer, oder ja, ich sag mal so, wenn du oder ich einen Comic machen, dann läuft das zu 90% eh darauf aus, dass es eine Indie-Publikation wird. Denn bei den großen Verlagen, Panini etc., guck ins Programm, was ist davon wirklich deutsch? Was ist Eigengewächs? So gut wie gar nichts. Das heißt, deutsche Comics werden auf dem deutschen Indie-Markt rausgebracht, größtenteils. Jetzt ist es aber so, dass dort das Geld nicht so locker sitzt wie im internationalen Bereich. Muss man tatsächlich einfach so sagen.
Verständlich, wenn nichts damit zu machen ist.
Aber gerade wenn man international was macht, ist es ganz wichtig, dass man sich da jetzt nicht unbedingt über den Tisch ziehen lässt. Wenn jetzt einer kommt und sagt, hier, pass auf, super geil, du machst ja richtig geile Farben oder du bist ein geiler Inka oder Mensch, deine Zeichnung gefallen mir super gut. Ich habe eine Hammer-Story. Pass auf, ich kann dir zwar nichts zahlen, aber wenn die Story jetzt hier bei mir erscheint und die werde ich auf jeden Fall rausbringen, ist das die beste Werbung, die du dir vorstellen kannst. Das werden mindestens 1000 Leute, wenn dieses Heft in die Hand nehmen und werden sehen, was für ein geiler Zeichner du bist. Hey, ist doch ein Deal. Nein, das ist kein Deal, das ist scheiße. Ganz einfach. Der Zeichner, der Inker, der Kolorist, der Letterer, der Editor, was weiß ich, die stecken alle einen Haufen viel Zeit rein und Werbung kriegst du gratis. Da musst du dich halt ein bisschen auf den Po setzen, musst halt dann mal so eine Facebook-Seite auch pflegen, musst networken. Das ist Werbung. Für jemanden gratis so einen kompletten Comic zu zeichnen beispielsweise, wo er dann wahrscheinlich Kohle mitmacht und du kriegst die Werbung gratis, das ist kein Deal meiner Meinung nach. Ebenso Halbseiten sind Sachen wie, du hast es gerade angesprochen, Kickstarter. Ach hier, komm, wir machen das und eventuell, wenn das alles gut läuft und wir verkaufen das und dann wirst du beteiligt. Nee, also es muss schon meiner Meinung nach eine ganz klare, wieder eine direkte Page-Rate abgesprochen sein oder meinetwegen einen Gesamtbetrag über den kompletten Comic, wie auch immer. Aber gerade wenn jetzt, was ich gemacht habe am Anfang, na klar, und das mache ich auch immer noch, wenn ich mal ein Bild cool finde bei irgendeinem Zeichner oder was, dann schnappe ich mir das und benutze das zum Aufwärmen. Ne? Bevor ich eine normale Seite mache, nehme ich mir das und mache das. Mach das einfach gratis, zack, lade das hoch, verlinke den Künstler, alle sind froh, alles ist gut, ist ein bisschen Werbung, klasse, kriege ich kein Geld, aber ist ja auch egal, brauche ich auch nicht. Es ist ja mein Spaß, mein Vergnügen gewesen. Das habe ich am Anfang ganz viel gemacht, um halt dieses Portfolio aufzubauen, um den Leuten zu sagen, hier, guck mal, ich kann das hier, ne? Aber das habe ich ja selbst entschieden. Da ist keiner auf mich zugekommen und hat gesagt, hier, kannst du mir das kolorieren, kriegst zwar nichts dafür, aber es ist ja Werbung, wie ich es gerade schon gesagt habe. Das ist immer so ein Knackepunkt. Also da muss man wirklich aufpassen und sich wirklich nicht über den Tisch ziehen lassen. Wie gesagt, der deutsche Markt ist nochmal ein Stückchen anders, aber wenn man wirklich international was machen möchte, sollte man da auf jeden Fall ein Augenmerk drauf legen, dass man da jetzt nicht an Leute gerät, die einen wirklich nur ausnehmen möchten. Das ist ein Haifischbecken.
Ist verständlich. Wie ist das eigentlich für dich? Weil wir das vorhin mal kurz angesprochen hatten, der Arbeitsaufwand, den du zum Beispiel in ein Cover reinsteckst im Verhältnis zu der klassischen Seite. Also bei mir ist es immer so früher auch gewesen, also du kaufst halt manchmal auch einfach ein Heft, weil das Cover geil ist. Und dann schlägst du es auf und dann ist das Cover zwar geil, aber innen drin ist es halt nicht so entsprechend. Kommt immer wieder vor, kommt immer noch vor. Aber wie ist es bei dir zum Beispiel, wenn du ein Cover gestaltest und versuchst du das schon so, das wiederzuspiegeln, was im Heft zu finden ist, oder gibst du dir nochmal extra Mühe und machst es nochmal geiler?
Sowohl als auch. Also zum einen sollte es nicht komplett anders aussehen. Zum anderen ist es aber so, man hat halt bei dem Cover einfach, ja, es ist meistens ja auch vom Lineart her catchiger, als jetzt eine Seite, wo jetzt 6 verschiedene Panels sind, wo die Details mega klein werden, wo man wirklich ranzoomen muss, etc. So ein Cover ist dann ja meistens für den ersten Blick natürlich gestaltet, wie du auch gesagt hast, weil wenn das schön catchy ist, dann nimmt man das halt schon mal eher in die Hand. Und ja, bei einem Cover oder auch bei einem Pin-Up kann man nochmal ein Stückchen anders kolorieren, als jetzt, wenn du wirklich sagst, hier, zack, 24 Seiten, die müssen jetzt aber auch mal fertig werden. Das ist einfach so. Also, ich bin der Letzte, der sagt oder sich als Anspruch nimmt, ach hier, komm, da kannst du jetzt mal ein bisschen schludern, das ist jetzt ja nur Interior und beim Cover gibst du dann halt 150% Gas, das musst du natürlich schon die Waage halten und also der Stil ist schon ähnlich, weil das ist halt mein Stil, außer es wird halt mal wieder was komplett anderes gewünscht. Aber der Aufwand ist dann doch nochmal ein anderer. Also, dass ich dann für ein komplettes Cover vielleicht sogar mal ein Stückchen länger brauche als für eine Interior-Seite, kann schon vorkommen auf jeden Fall.
Dann quasi als letzte Frage und als Rausschmeißer. Für mich ist ja, also ich sage das immer wieder auch bei meinen Besprechungen, dass Farbe oft so ein... ja, so eine Art Soundtrack vom Film ist. Also, dass du halt das zwar wahrnimmst, du liest den Text, du nimmst die Farben wahr und das aber eher so unterbewusst, wie du schon sagtest, halt so Emotionen erzeugt oder halt ja, Gefühle in dir regt, die der Handlung dann dienlich sind oder manchmal auch nicht, kann ja auch vorkommen. Aber wie fühlst du dich dann quasi repräsentiert? Also würdest du gerne mehr, dass mehr über Farbe gesprochen wird, mehr über den Koloristen als über den Autor, der logischerweise das Zugpferd ist? Ne? Wenn Brian Kevorn draufsteht, dann kann das wahrscheinlich fast jeder kolorieren und das wäre immer noch Brian Kevorn und Leute würden es immer noch kaufen, aber es gibt halt genügend Künstler, wo dann auch, wo man sagt, dass das Line-Artwork ist, geht so und erst die Farben machen das zu dem, was es eigentlich ist. Wie siehst du das für dich dann? Oder wie siehst du deine Arbeit repräsentiert?
Also ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn es dann auch ein Name-Dropping gibt in einem Review beispielsweise, wenn dann wirklich auch Augenmerk drauf gelegt wird und auch gesagt wird, hier und schöne Farbwahl und sehr stimmungsvoll und etc. Aber es ist so eine gewisse Erziehungssache. Wie das wirklich auch wahrgenommen wird. Wie du gerade schon gesagt hast, so der Soundtrack quasi. Also jetzt habe ich letztens Wonder Woman im Kino gesehen und was sagst du, wenn du dann rausgehst und mit deinen Kumpels vom Kino noch kurz stehst und dich unterhältst? Mensch, Wonder Woman, super geil gespielt, hier, Action-Szenen, vielleicht ist eine mal eine Zeitlupe zu viel. Aber zum Beispiel jetzt, dass ich jetzt sagen würde, oh, jetzt aber der Soundtrack, oh, der hat mich jetzt aber auch nochmal so richtig abgeholt, lässt man vielleicht auch hinten unterfallen, auch wenn man ihn vielleicht in dem Moment super passend fand. Und ähnlich wird es mit den Farben auch sein. Also ich denke mal, sofern vom Artwork an sich gesprochen wird und Wohlwollen oder auch Kritik geäußert wird, ist das schon okay. Es ist immer noch so ein bisschen ja, so die Kirsche, wenn es wirklich explizit erwähnt wird. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh Gott, hier, ich habe mir so jetzt den Hintern aufgerissen und keiner würdigt und keiner sagt was dazu. Es sind eher so die Sachen wie, es gab Comics, die waren zum großen Teil schon koloriert beispielsweise. Und dann ist jemand an mich herangetreten und hat gesagt, hier, pass auf, ich möchte das irgendwie lieber von dir koloriert haben. Wie sieht's aus? Hast du Zeit? Und sowas finde ich dann... ist im Endeffekt die wichtigere Bestätigung, als wenn es jetzt in einem Review explizit erwähnt wird, ob die Farben jetzt gelungen sind oder nicht. Das ist so meine persönliche Meinung. Es ist super und ich freue mich jedes Mal, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ein Fass aufmachen würde und würde sagen, viel wichtiger oder viel netter finde ich es zum Beispiel, wie das jetzt mittlerweile DC ja auch tatsächlich macht, wenn der Name des Koloristen, des Inkers auch einfach mit auf dem Cover draufkommt. Weil das gehört für mich dann schon dazu. Mhm. Dass man sagt, hier, pass auf, Autor, Zeichner, Inker, Kolorist. Das finde ich schon in Ordnung. Das ist nett.
Aber ansonsten in Besprechungen oder so ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, schade drum.
Aber wie sieht das aus, wenn dann jemand an dich rantritt mit einem Heft, das schon fertig koloriert ist, so von Künstler zu Künstler, und du quasi die Arbeit nochmal machst, weil du sagst, oder weil der Eigentümer des Werkes oder der Urheber des Werkes sagt, mir gefällt das überhaupt nicht? Und also sieht man dann, ist es dann für dich jetzt in dem Fall berechtigt, oder gibt es auch Sachen, wo du sagst, na, ich weiß gar nicht, was der will, so schlecht ist es nicht, nur ein anderer Stil?
Also zum einen stand ich schon auf der anderen Seite. Also wenn man jetzt ganz frisch beispielsweise auf meine Künstlerseite bei Facebook geht, sieht man dort einen Salvagers Variant Cover, was ich koloriert habe. Ich habe es fertig gemacht, wie gewünscht, in einer extrem kurzen Laufzeit. Und dann hat mir Bob gesagt, ja, das ist cool, danke. Kriegst dein Geld auch, alles gut. Aber es ist nicht das, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ich muss es nochmal neu machen lassen, sorry. Und das Ego freut sich nicht. Ich musste schlucken, aber was willst du machen? Ich glaube, im Endeffekt hat er es tatsächlich von einem wirklich professionellen Marvel-Koloristen machen lassen. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich habe es ehrlich gesagt dann auch aus Ego-Gründen nicht weiter verfolgt.
Ich wollte gerade fragen, hast du es dann verdrängt und nicht gesagt zu gucken?
So,
und
wenn man aber auf der anderen Seite sitzt und es wird auf einen zugekommen und wird gesagt, hier, pass auf, es ist zu 90% oder zu 80%, 75% fertig. Ich hätte aber irgendwie lieber deine Farben. Ja, also in dem Fall, bei dem Heft, wo es halt so war, ja, ich hätte es nicht so gemacht, und ich habe es im Endeffekt auch nicht so gemacht, wie es der erste Kolorist gemacht hat. Also es war vielleicht handwerklich nicht ganz so ausgereift, um es jetzt einfach mal so zu sagen. Also es war nicht schlecht, es war wirklich nicht schlecht. Es hat mir auch beispielsweise sehr viel geholfen, um meine eigene Kolo halbwegs anzulegen, dass ich sehen konnte, aha, okay, der ist die Farbe, das ist das, hier und dort. Im Endeffekt habe ich es dann nochmal variiert. Es wurde direkt abgenickt, Auftraggeber war sehr zufrieden, und ja, ist auch von den Lesern sehr gut aufgenommen worden. Aber es ist halt schon, ja, fühlt sich dann schon irgendwie ein bisschen, also zum einen geehrt, weil man denkt, okay, cool, da ist jetzt jemand, der sagt, irgendwie deins würde mir besser gefallen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, konnte ich mich dann in dem Moment auch sehr gut in die andere Seite hineinversetzen. Also das ist nicht so cool, wenn man halt was macht, sondern wird gesagt, ja, okay, ist cool, aber ich hätte es dann doch lieber anders. Und zwar so anders, dass ich jetzt nicht möchte, dass du es einfach nur änderst. Ja, aber manchmal gewinnt man, manchmal verliert man, ne?
So ist das Leben. Letzte Frage und dann wirklich abschließend. Letzte Frage. Ich kenne fast die Antwort, weil es immer dann ja das Letzte ist. Aber was würdest du aus deiner Sicht, was ist das, deine beste Arbeit, dein bestes Buch, was du momentan so auf dem Markt hast? Wo du am meisten stolz drauf bist vielleicht?
Ich glaube Upstarts 1.
Ja?
Das ist so ein Ding, doch, wenn ich das jetzt mal so wieder durchblättere, und das ist jetzt ja auch schon von Anfang des Jahres, ist tatsächlich, doch, das ist eigentlich mein Favorit. Kann ich gar nicht so genau erklären, warum, aber ich finde, da habe ich eigentlich auch einen ganz guten Stil gefunden und bin auch doch da auch noch relativ zufrieden mit. Es kommt selten vor, dass ich jetzt mir Hefte nochmal angucke und wirklich sage, boah, das hast du ja richtig gut gemacht, weil ja, es ist ja auch Quatsch. Das würde ja so einen gewissen Stillstand, eine Resignation auch symbolisieren, und man muss sich ja laufend weiterentwickeln, wenn es nur Kleinigkeiten sind. Aber doch, Upstarts 1, würde ich sagen, ist nicht das Letzte, was ich gemacht habe, aber es ist so ein Ding, was ich sehr, sehr rund finde, auch jetzt noch. Worauf ich mich sehr freue, wird Three Swords 2 sein. Habe ich bisher für den kommenden Kickstarter habe ich, glaube ich, schon 4 Seiten koloriert oder 5. Es wird sehr cool, macht mir immer sehr, sehr, sehr viel Spaß, diese Figuren. Und jetzt ganz aktuell halt noch Vessels 2 ist in den im Endspurt, und das wird sieht auch sehr cool aus, auf jeden Fall. Ja, und was Changer 4 bringt, das möchte ich mir noch gar nicht ausmalen. Das wird viel Arbeit, aber ich denke mal, es wird auch sehr spaßig.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil, wie gesagt, in deinem Portfolio ist auch ein Ausblick auf Vessels 2. Und persönlich gefällt mir das von der Kolorierung bisher am allerbesten von den anderen, die ich jetzt so gesehen hatte. Bei Upstarts müsste man wahrscheinlich mehr sehen, also wie es im Ganzen aussieht. Wirkt aber, wie du schon gesagt hattest, wahrscheinlich eher so diese klassischen Action-Comics. Also es ist schon, ich weiß nicht, worum es bei Upstarts geht, davon mal abgesehen. Aber das hat halt so diesen Ton und diesen Stil, den man für diese Art von Comics halt irgendwie erwartet. Weil es sind nicht ganz so viele, also in dem Fall nicht ganz so viele Extras und Schnacks, die man so auf Anhieb sieht. Zumindest bei diesem einen Bild, was ich sehe. Ne? Das muss man ja auch mal in Relation sehen. Aber da gefiel mir dieses Wessels 2 nochmal einen Tick besser. Einfach im direkten Vergleich zwischen beiden.
Ja, also Upstart ist, das hast du schon gut zusammengefasst. Das ist ein Action-Comic auf, ich glaube, auf 24 Seiten. Und es ist eigentlich durchgängig auf die Klappe. Also witzige Dialoge noch dazu. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn es doch sehr, die Backgrounds habe ich teilweise in den Wahnsinn getrieben, weil die dann doch sehr aufwendig teilweise waren. Aber doch, wie gesagt, das ist ein Heft. Wobei man natürlich auch da sagen muss, das ist zum Beispiel auch im Druck sehr, sehr gut. Also ich habe dann von den Jungs aus den Staaten dann auch so einen dicken Batzen von den Heften bekommen als Belegexemplare. Und die haben dann sehr, sehr hochwertigen, schönen Druck, auch tolles Papier. Und das fördert das Ganze natürlich auch nochmal. Weil so ein Digitalbild ist immer eine Sache, aber wie es am Ende des Tages dann wirklich gedruckt aussieht, das ist ja eigentlich das, worauf es dann auch ankommt. Und das wirkt bei dem eigentlich doch sehr, sehr klasse. Haben sich einen schönen, guten Drucker ausgesucht.
Wird das dann nochmal, wie gesagt, zu oft die letzte Frage, aber wird das dann eigentlich nochmal irgendwie bearbeitet? Ich kenne das von anderen, die sagen, dieses Coloring für rein digitale Publikation ist doch etwas anderes, also auch von der Farbwahl her, als nachher, wenn wir es in den Druck übergeben. Hast du dann nochmal für den Druck nochmal was überarbeitet oder ist das schon quasi die Druckvorlage, die man auch digital sieht dann?
Also es gibt im Grunde, wenn du was für eine Webdarstellung machst, wird das in RGB, RGB, rot, grün, blau, gelb, rot, gelb, blau, wird es koloriert. Dann gibt es für den Print, wird es in CMYK umgewandelt. Ich mache es mittlerweile so, dass ich tatsächlich schon in CMYK koloriere komplett. Das ist ein bisschen andere Farbpalette, das unterscheidet sich. Rottöne sehen zum Beispiel komplett anders aus. Das ist ein bisschen schwieriger, aber es fällt mir so leichter, als wenn ich es jetzt in RGB kolorieren würde und dann umwandle und auf einmal sehe ich, dass es komplett anders und matschig aussieht. Das geht aber wirklich jetzt sehr ins Detail und in diese Farblehre, aber es ist schon richtig. Was ich halt mache, ist, dass ich es eher den Umkehrschluss mache, dass ich es halt in diesem CMYK-Format koloriere, aber allen Auftraggebern immer zwei Versionen zukommen lasse. Einmal dann halt diese Version für den Druck und dann wandle ich die nochmal in RGB um. Dort gibt es dann lustigerweise halt keine Farbveränderung, die sie dann halt auch online posten können. Denn es ist tatsächlich so, bei vielen modernen Displays funktioniert es mittlerweile ganz gut, aber gerade bei älteren Displays, ältere Handys, ältere PC-Bildschirme, wenn du da eine CMYK-Datei aufmachst, sehen die Farben komplett überstrahlt aus, neonmäßig teilweise schon. Das war so eine Sache, wo ich mich damals wirklich erschrocken habe, als ich damit angefangen habe. Dann wurde mir gesagt, ja hier, du musst es aber so und so abspeichern. Habe ich dann gemacht, dann habe ich es dann irgendwie auf mein Handy gezogen, weil ich es mir unterwegs nochmal angucken wollte und dachte, ach du Schande, was sind das denn jetzt für Farben, wie sieht das denn aus? Im Druck sah es dann wieder optimal aus, aber halt für die Webdarstellung ist es eigentlich immer ganz gut, wenn man dann diese RGB-Version dann nimmt. Und ja, wie gesagt, ist auf jeden Fall ein Unterschied, aber ich koloriere halt eh immer schon in dieser Druckversion und wandle dann halt immer nur nochmal extra in der Webversion um.
Machst du es dann auch so, dass du während der Kolorierung dann schon quasi umswitchst, den Anzeigemodus überprüfst, wie die Farben jetzt dann in RGB aussehen würden?
Jein, also brauche ich nicht, weil meine RGB-Farben sehen wie meine CMYK-Farben aus.
Okay, also du hast schon so eine Farbpalette dir ausgewählt oder ausgesucht, mit der du arbeitest.
Wie gesagt, es hängt halt mit dem Anzeigemodus zusammen. Also wenn du dir jetzt hier eins von den Bildern anguckst, die ich in dem Portfolio jetzt rübergeschickt habe, dann habe ich das so im CMYK-Modus gesehen, umgewandelt und dann war das auch so im RGB-Modus, dass es also wirklich passend ist. Andersrum habe ich dann eher die Probleme gehabt, dass ich halt im RGB-Modus koloriert habe, umgeswitcht habe und dann sah es halt tatsächlich nicht mehr ansatzweise so aus, wie ich es haben wollte. Das ist aber eine absolute Religionsfrage tatsächlich und wird lustigerweise auch in diesem HiFi Colors for Comics auch sogar auf einer kompletten DIN A4-Seite behandelt, dass es wirklich Koloristen gibt, die sagen, nein, wir kolorieren in RGB und wandeln dann um. Und dann gibt es andere, die sagen, nein, wir kolorieren gleich in CMYK. Es sind also wirklich zwei komplett unterschiedliche Lager.
Okay, Gut, damit soll es aber endgültig gewesen sein. Außer du möchtest ganz am Ende insofern nochmal ein bisschen Werbung machen. Gibt es ein paar Indie-Titel, die man unbedingt gelesen haben müsste? Was würdest du jetzt momentan für Werbung? Wofür würdest du Werbung machen so rum?
Indie-Titel, wo ich dran beteiligt war?
Du darfst dran beteiligt sein oder auch nicht. Das ist mir
oder,
gleich.
Oder was ich allgemein gerade gerne mag. Problem ist, sag mal, gerade die US-Sachen, die ich mache, die sind hier in Deutschland immer ein bisschen schwer zu bekommen. Also wenn der ein oder andere Interesse hat, kann man mich gerne auch mal privat anschreiben, über die Facebook-Seite oder was weiß ich. Ich habe immer so ein paar Billigexemplare habe ich da. Ansonsten ist das immer ein bisschen schwierig. Man kann die meistens auch in den Staaten tatsächlich bestellen, aber mit den Versandkosten und so ist das dann meistens ein sehr, sehr teurer Spaß und das macht sich eigentlich kaum einer. Wofür ich dann eher noch Werbung mache, ist tatsächlich, was ich auch mal ganz gerne mache, ist Sketche kolorieren. Das hat oder machen oder nehmen auch sehr viele Leute gerne in Anspruch. Die lassen sich halt von irgendeinem Zeichner auf einer Comicmesse einen schönen Sketch machen, scannen den ein, lassen mir den zukommen und ich mache da halt eine schöne Kodo drauf und dann kann man sich das, was weiß ich, als Print oder Poster tatsächlich sogar in verschiedenen Größen ausdrucken. Das mache ich ganz gerne. Und wofür ich aber tatsächlich gerne Werbung machen möchte, ist der Trachtman. Und zwar ist das die aktuellste Plemplem Productions-Serie von Chris. Und habe ich tatsächlich die Nullnummer habe ich für ihn koloriert. Die gab es gratis bei verschiedenen Comic-Shops, beziehungsweise wurde, glaube ich, sogar im War-Comic-Shop bei Bedarf mit rausgegeben. Bin ich aber jetzt, ehrlich gesagt, nicht hundertprozentig informiert. Was ich aber tatsächlich gemacht habe für Chris, war, das Neil Adams Variant-Cover zu kolorieren. Und zwar hat er sich da wirklich nicht lumpen lassen und hat für die Erstausgabe vom Trachtman Neil Adams, den legendären Batman-Zeichner, der auch viel für Marvel, X-Men gemacht hat, sich organisiert und hat sich da ein Cover zeichnen lassen. Und da hatte ich dann tatsächlich die Ehre, das einzufärben. Und die kann man natürlich auch online oder auf den zahlreichen Messen, auf denen Chris auch mit einem Plemplem-Stand zugegen ist, auch beziehen natürlich. Aber ich glaube, es ist relativ Zugzwang angesagt, weil, so wie ich das mitgekriegt habe, nähern sich die Trachtmänner tatsächlich gerade den letzten Beständen. Und ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt in nächster Zeit mit Nachdrucks aussieht.
Das ist wiederum eine Sache, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Wenn ein Comic erfolgreich ist, warum man das dann nicht nachdruckt? Aber gut, das ist auch immer eine Kostenfrage und das ist ein kleiner Verlag und so. Aber nochmal zurück zu Neil, nicht Gaiman.
Neil Adams,
ja, ich glaube, Neil Gaiman jetzt. Neil Adams, das ist schon cool, ne? Wenn man für so einen Großen in der Branche was kolorieren kann, ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer, oder?
Ja, absolut. Also, es ist, wie gesagt, eine absolute Legende. Ich war, ehrlich gesagt, als Chris gesagt hat, du, ich habe jetzt hier Neil Adams organisiert, hat sich meine Euphorie, ehrlich gesagt, in Grenzen gehalten, da ich von seinen eher aktuelleren Covergeschichten, die er auch für DC oder auch für Marvel gemacht hat, nicht allzu angetan war. Also da war dann doch mein Empfinden, dass der Herr seiner legendären Arbeit ganz ausgenommen, aber dass er wirklich seinen Zenit überschritten hat mittlerweile, was ja auch okay ist. Weil ich sag mal, das Zeichnen ist ein körperlicher Vorgang und im Alter kann der Körper wahrscheinlich auch nicht mehr so, wie es vor Jahren mal war. Es ist ja alles okay. Aber als ich dann das Cover gesehen habe, war ich sehr, sehr angetan, sehr, sehr froh, dass Chris da so ein schönes Line-Art tatsächlich zurückbekommen hat. Aber es war natürlich auch eine Riesenbürde auf meinen Schultern. Weil ich meine, es ist jetzt, wie gesagt, nochmal echt ein anderer Schnack. Ob man sehr, sehr cooles Line-Art von talentierten Newcomern koloriert, wo es eben nicht jahrzehntelange optische Vorgeschichte gibt, oder ob man halt jetzt mal an das Line-Art von so einer Zeichnerlegende herangeführt wird. Und ja, das war auf jeden Fall eine sehr angenehme, coole und aufregende Angelegenheit. Ja. Und ich finde, es ist sehr schön geworden. Also,
ich habe es nur online gesehen und mir gefällt es auch sehr gut. Ja, ja.
Doch, habe es ein bisschen klassischer gehalten, nicht ganz so knallig von den Farben her, ein bisschen gediegener. Und doch, passt und gefällt mir auch noch sehr gut.
So, dann soll es das aber endgültig gewesen sein. Wir hoffen ein wenig, die Aufmerksamkeit mal eben auch auf die Farben gelenkt zu haben. Also lasst euch nicht immer nur berieseln, sondern schaut euch auch mal an, wie bestimmte Sachen gemacht worden sind. Und sucht vielleicht auch mal den einen oder anderen Comic vielleicht wegen des Koloristen aus, weiblich oder männlich, sei euch da ganz freigestellt. Und schaut euch vor allen Dingen auch mal, wie gesagt, jetzt so diese Indie-Artwork-Szene ein wenig genauer an. Ihr seht, also da gibt es etliche, die sich wirklich anzuschauen lohnt. Gerade was so im Umfeld vom Plemplem Production rauskommt, alles, was da an neueren, ich sage es mal, Machwerken, ohne das abwerten zu meinen, rauskommt, ist mittlerweile auch in einer ganz anderen Liga, als es vielleicht noch vor vier, fünf Jahren war. Also das ist, man merkt schon, dass da wesentlich professioneller gearbeitet wird. Aber trotzdem, die Lust am Comic machen eben nicht verloren geht, das ist kein Job, sondern da haben halt Kreative eine Vision, eine Idee und die setzen die um und das mit mittlerweile sehr, sehr professionellen Leuten, wie unter anderem Dennis in diesem Fall. Also man merkt schon, also schaut euch einfach mal, wenn ihr da wirklich Interesse daran habt, so die Changer 1 an und dann einfach bis hoch durchzählen und mal gucken einfach, wie sich das farbtechnisch entwickelt hat oder wählt die ein oder anderen Hefte eurer Wahl aus. Wobei ich mich immer frage, es ist schon wieder eine Frage, eigentlich wollte ich Schluss machen, hat man da nicht irgendwie das Verlangen zu sagen, pass auf, ich mache den Changer 1 nochmal irgendwie oder ich setze mich nochmal dran und koloriere vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen anders?
Lustigerweise habe ich einfach mal zum Spaß, ich glaube, 2, 3 Panels habe ich mal gemacht, neu koloriert. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, klar, auch ein Tommy ist nicht mehr mit dem Artwork so hundertprozentig zufrieden. Ist sein Erstlingswerk, das muss man wirklich sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Junge hat vorher noch nie einen Comic gezeichnet und liefert dann wirklich schon so gut ab. Aber also es ist ganz wichtig, man muss irgendwann einfach auch loslassen. Hm. Also vielleicht wirklich nach fürs 10-jährige Jubiläum oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber wenn man jetzt sagen würde, hier, wir machen das jetzt wirklich nochmal neu, irgendwann hört es auf. Man muss irgendwann auch loslassen können.
Also gut, alte Sachen
sind
alte Sachen.
Sagen können, wie du halt auch gesagt hast, hier, pass auf, da ist eine Entwicklung, guckt euch das an, es ist schön kontinuierlich und jetzt habt ihr dann die 4 vorliegen und bam, die haut nochmal richtig rein und die bringt das nochmal optisch wie auch inhaltlich zu einem absolut runden Abschluss.
Gibt es für die 4 schon einen Termin, der irgendwie für 2017 geplant ist oder erst 2018?
Also es liegt dann ja irgendwann jetzt auch an mir, aber 2017 Dezember ist ganz grob angepeilt, ja. Also es soll auf jeden Fall noch dieses Jahr erscheinen. Also wie gesagt, ich warte auf die letzten Inks, weil ich mir auch gesagt habe, ich möchte das Heft wirklich in einem Rutsch durchkolorieren und eben nicht jetzt irgendwie im Januar 3 Seiten und im März 2 und dann im April nochmal eine und im Juni dann 4, sondern ich möchte wirklich, damit auch ne, diese Homogenität gegeben ist, dass ich sage, so pass auf, ich habe alle Seiten, die werden jetzt geflattet und zack, jetzt geht's los. Also.
Gut, dann aber nochmal vielen Dank. Ich hoffe, die Hörer war das genauso informativ wie für mich. Ja, vielleicht gibt's mal, wenn es wieder mal irgendwas ganz Großes rauskommt oder du doch mal vielleicht bei Image oder bei irgendeinem anderen Independent, aber einem größeren Verlag aufgeschlagen bist, dann melden wir uns nochmal und dann würde ich einfach nochmal ein Interview mit dir machen und dann mal gucken. Vielleicht bist du da mittlerweile Vollzeit. Wäre das eigentlich was? Also was du jetzt wirklich machen wolltest? Also Vollzeit-Kolorist?
Ja, definitiv. Nur aktuell ist es so, dass es halt zu
unsicher ist.
Ja, zu unstet ist. Mhm. Also so nebenbei alles gut, aber wenn man wirklich sich auf die Bahne oder auf die Fahne binden muss, dass man da eine Familie mit ernähren muss, plus eine Krankenversicherung etc., dafür müsste es wirklich nochmal deutlich umfangreicher sein. Aber so als Ziel, als großer Traum steht das natürlich, dass ich morgens aufwache, meine Tochter in den Kindergarten bringe, ein bisschen was frühstücke und dann hier erstmal direkt 8 Stunden lang Sachen koloriere. Das wäre das Best-Case-Szenario natürlich. Aber wie gesagt, das ist noch nicht in Reichweite leider.
So, also, aber jetzt in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Danke, mich. Tschüss.